das wäre klein e, Entschuldigung, Abschnitt e, Entschuldigung. Soteriologie 3e, die Sohnesstellung als Heilsvorgang. Die Sohnesstellung. Römisch 1, der Begriff der Sohnesstellung. Nach römischem Brauch wurde ein Sohn zu einer vom Gesetz bestimmten Zeit zeremoniell in die Rechte eines amtlichen Sohnes eingeführt. Diese Zeremonie hieß Huiothesia, Sohnesstellung. Bis dahin war der Sohn ein Technon, ein Geborener, und er war ein Pais, ein Kind in der Erziehung. Von jetzt ab, dieser Huiothesia, war er aber ein vollwertiger Huios, ein Freier und ein Erbe. Auch fremde junge Männer konnten so als Söhne und Erben eingeführt werden. In diesem Fall war es dann eine Adoption. Manchmal waren es Sklaven, die angenommen wurden. Und ab und zu wurde ein Kind von einer anderen Familie gekauft. In Christus bekommt der Gläubige den vollwertigen Status eines Sohnes im Hause Gottes. Durch die Gerechtsprechung wird er als Kind aus der Fremde rechtlich angenommen, adoptiert. Durch die Gerechtmachung, das heißt die Wiedergeburt, wird er als vollwertiger Sohn geboren. Beide Aspekte sind hier vorhanden. Die Sohnesstellung beschreibt nicht ein bestimmtes Reifestadium im Wachstum eines, der bereits Gottes Kind ist. Es ist das Gottes Kind werden. Luther hat leider gern Kind übersetzt, wo das Griechische auch Huios hat. Er ist ein Sohn, das heißt jemand mit einer besonderen Stellung. Es ist die Art des Familienmitgliedes, das hier besprochen wird. Sohnesstellung ist ein Heilsvorgang. Ein soteriologischer Begriff. Die Sohnesstellung ist das Versetzen in eine Beziehung. Eine Beziehung, die eines Sohnes Gottes, das heißt eine Beziehung des Sohnes Gottes oder eines Sohnes Gottes zu seinem Vater. Der Christ ist nicht nur Technon, er ist Huios im Hause seines Vaters. Dementsprechend ist die Sohnesstellung ein Versetzen in die Vorrechte sowohl als die Verantwortungen eines Sohnes Gottes. Römisch 2. Die Vorgeschichte der Sohnesstellung als Heilsvorgang. Groß A, die Vorherbestimmung, im Griechischen proorizo hier, Prädestination. Die Vorgeschichte dieses bedeutungsvollen Aktes, Huiothesia, beginnt bereits in der Ewigkeit, wo Gott die Erlösten für diese hohe Stellung bestimmt. In den drei Stellen, in denen die soteriologische Vorherbestimmung erwähnt wird, bezieht sie sich nicht auf die Bestimmung von Sündern zu Heil oder Unheil. Ein weit verbreiteter traditioneller Irrtum. Prädestination wird meistens fast gängig mit Erwählung verquickt und als Synonym verstanden, während die Schrift den Ausdruck nicht so gebraucht bei näherem Ansehen. Noch einmal, in den drei Stellen, in denen die soteriologische Vorherbestimmung erwähnt wird, bezieht sie sich nicht auf die Bestimmung von Sündern zu Heil oder Unheil, sondern auf die Bestimmung von Erlösten, wenn auch im Voraus als Erlöste betrachtet, zu einem Status im Heil. Bei Proorizo kommt es in erster Linie nicht auf den Gegenstand der Bestimmung drauf an. Das ist eine Nebensache, etwas, das mit einbezogen wird, geschichtlich. Und das ist nicht der Sinn der Definition des Wortes. Im Wort selbst ist entscheidend der Umstand der Bestimmung, beziehungsweise das Ziel, wozu wird bestimmt. Gott hat zuvor nicht nur eine Rettung geplant, das wäre Erwählung, sondern auch die Lebensform des Geretteten, das ist Vorherbestimmung. Die Geretteten werden nämlich nicht zu Engeln, wie allzu oft gewähnt. Sie sind nicht Sklaven, vergewissert Paulus. Sie bekommen auch nicht den Status eines Tagelöhners, wie der verlorene Sohn es sich vorstellt. Sie werden aufgenommen in die Familie des dreieinigen Gottes und bekommen den Namen eines dieser drei, Sohn Gottes, ohne dabei wesensmäßig vergottet zu werden. Der Unterschied wird sehr klar herausgestellt in Römer 8, Vers 29. Gottes, sie sind Brüder, aber der eine ist Erstgeborener, ist Ebenbild des Sohn des Gottes, Gottes selbst. Er ist hervorragend anders. Zu diesem Heilszustand wird der, den Gott im Voraus schon in Christus sieht, prädestiniert. Prädestination folgt auf Erwählung. Epheser 1, Verse 5 und 11 und Römer 8, 29. Groß B. Zur Vorgeschichte der Sohnesstellung gehört auch der Sklavenstand, der ihr vorausgeht, der Sohnesstellung vorausgeht. Das heißt, bevor ein Mensch Huios ist, ist er Doulos. Nicht zu verquicken mit dem Begriff Doulos, den Paulus von sich gebraucht als Apostel, als Knecht Jesu Christi. In dem Sinne ist der Christ ein Doulos. Hier in einem anderen Sinne, als Sklave der Sünde. Das wird in Römer 6 unterschieden. Sklave der Gerechtigkeit, Sklave der Sünde. Hier im Sklave der Sünden-Sinne. Zur Vorgeschichte der Sohnestellung gehört der Sklavenstand, der Sohnestellung vorausgeht. Der Mensch, der in einer Welt von Raum, Zeit und Materie geboren wird, befindet sich zunächst unter dem gesetzlichen Regime dieses Kosmos. Ich dehne jetzt den Doulos-Begriff noch etwas weiter aus. Der Mensch, der in einer Welt von Raum, Zeit und Materie geboren wird, Raum, Zeit und Materie sind die drei Bausteine dieses Universums. Die letzten Bausteine, die ersten in dem Sinne. zurückforschen, die letzten, geschichtlich die ersten. Gott schafft eine Welt von Raum, Zeit und Materie. Der Mensch ist in so eine Welt hineingestellt als Geschöpf und ist diesem Kosmos als gesetzlichem Regime unterstellt. Er verwaltet, aber er ist unter das Gesetz der Schöpfung gestellt. Um ihn ist das Gesetz der Natur. Er hat also dementsprechend zu leben. Er kennt Gravität und so weiter. Das Gesetz der Trägheit, alle diese Naturgesetze. Um ihn ist das Gesetz der Natur. Gesetz im relativen Sinne gebraucht, von der heutigen Wissenschaft, vom heutigen Wissenschaftsstand her betrachtet. In ihm ist das Verhaltensgesetz im Gewissen, auch von der Schöpfung her. Um ihn das Gesetz der Natur, das in der äußeren Natur, in ihm das Verhaltensgesetz der inneren Natur, in Verantwortung vor Gott. Ein Gesetz, das besonders dem Juden auch in schriftlicher Form vorliegt. Dieses Gesetz ist nicht nur im Gewissen, sondern auch in schriftlicher Form da. Beim Heiden kommt es stark in religiösen Sittlichkeitsvorschriften zum Ausdruck. Der Heide kennt auch dieses Gesetz der inneren Natur, das äußert sich in seiner Religion, in den Vorschriften dort, entweder Verhaltensvorschriften oder Opfervorschriften und so weiter. Nicht immer zu Recht natürlich, denn dort werden Gutes und Irreführendes oft vermischt, sie liegen nebeneinander. Für den Juden ist das mosaische Gesetz ein Pädagoge, der ihn auf den Messias vorbereitet. Galater 3, 23 bis 26. Der Mensch ist also dem Gesetz unterworfen, dem äußeren Gesetz und dem inneren Gesetz, als Geschöpf Gottes. Der Jude hat den Vorteil des geschriebenen Gesetzes, was eine bessere Orientierung ist als das Gewissen. Dass aber eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Gesetz des Juden und der Gesetzlichkeit des Heiden besteht, deutet Paulus an in Galater 4, 8 bis 10. Man studiere diese Stelle einmal genau und merkt, dass beide, Juden und Heiden, als Douloi betrachtet werden. Der Jude unter seinem Gesetz, der Heide in seiner Situation. Beide sind also im Sklavenstand, Unmündige. Groß C. Der Einsatz des Sohnes Gottes als Voraussetzung oder Vorgeschichte. Nach Galater 4, um dort weiterzugehen, nach Galater 4, Vers 4, sandte nun Gott seinen Sohn in diese doppelte Sklavenstellung des Menschen, in die äußere Natur und das Gesetz der inneren Natur, beziehungsweise das mosaische Gesetz, im Grunde ein Gesetz. Durch die Mutter wurde Jesus Mensch, oder der Logos besser gesagt, Mensch, und kam so unter das geschöpfliche Naturgesetz. Durch die Zugehörigkeit zu Israel kommt dieser Sohn unter das mosaische Gesetz. Paulus betont dieses. Geworden von einer Jungfrau, geworden, genau genommen. Übrigens, Genomai, um noch einmal zurückzukommen auf Genao, gebuckt, geboren, gezeugt. Die Lexika sind sich einig darin, dass das Wort in beiderlei Hinsicht gebraucht werden kann, für Zeugen und geboren. Im Grunde bedeutet es ja werden, ja? Genomai. Und kann also so oder so gebraucht werden. Und das stimmt, was vorhin gesagt wurde, dass es dem Hebräischen entspricht. Yalad, glaube ich, und noch ein anderes Wort werden gebraucht. Aber es stimmt, dass es dem Begriff, dass die Begriffe parallel laufen, dass im Hebräischen ebenfalls je nach natürlich der Kontext und je nach Situation wird dann eins die eine Form oder die andere vielleicht gebraucht, aber der Sinn des Wortes ist, der bleibt derselbe, das Werden, ob passiv oder aktiv, ob gezeugt oder geboren. Und es stimmt also, dass es auf beides Anwendung findet. Die Frage ist dann, wie Michel dazu kommt. Ich schätze Michel sehr. Er ist mir persönlich einmal eine sehr große Ermutigung gewesen. Aber er kann an einigen Stellen etwas überspitzt denken. Ja?
Ja, Michel verdeutlicht das so, dass er sagt, in diesem Vorgang der Geistzeugung ja, ist mehr dieses ständige Werden betont, während dann die Vollendung, die Wiedergeburt sein wird. Während der Begriff Wiedergeburt bedeutet bei uns schon mehr das fertige Sein, was eben gerade der Begriff nicht sagen würde.
Dem würde ich allerdings widersprechen wollen. Ob das nicht eine theologische Deutung ist, oder vom biologischen her, ja.
Er hatte sie auch einen kurzen Begriff gebracht, in dem er sagte, das Heil ist etwas Dynamisches. Wir können es nicht wie in einem Sack wegtragen. Eben, es ist gebunden an diese Gottesbeziehung.
Ja, aber das andere würde nicht daraus folgen. Daraus folgt noch nicht, dass es eine Länge ist und nicht ein Punkt. Eine Linie und nicht ein Punkt.
Er hat eben hier diese Linie bedroht, nicht verstanden.
Eben, aber das eine folgt nicht aus dem anderen, ja. Er hat auch einmal in einem Vortrag an einer theologischen Tagung gesagt, das war ganz am Schluss, glaube ich. Nein, das war in einem Beitrag, den er leistet, so im Gespräch. Gott hat Christus gemacht und führt eine Hebräerstelle an. Wenn man die aber konsultiert, er wollte wahrscheinlich nicht zu viel damit sagen, aber wollte doch etwas damit sagen, ja? Christus sei ein Gemachter, ein Gewordener. Aber dort bezieht es sich, wenn ich mich nicht irre, auf die Stellung des Christus. Er ist, und nicht auf seine Person selbst. Er ist geworden als Mensch, ja, aber nicht der Logos selbst. Und jeder hat seinen Beitrag, aber jeder von uns hat auch seine Schwächen. Und die Schrift spricht nicht von Wiedergeburt als von einem langen Werden. Sie spricht von einer Geburt, die zwar ihre Vorgeschichte hat, ja, aber der Zeitpunkt der Erneuerung selbst, der Grunderneuerung selbst, ist der Bekehrung.
Ja? Er wollte damit verdeutlichen, dass Heil nicht etwas Fertiges ist, sondern dass sich das auch in unserem Lebensvollzug ausgestaltet. Nicht die Gefahr ist ja, ich bin wiedergeboren,
ja,
alles ist in Ordnung.
Aber ja, für mich, ja, das Sterben mit dem Wachstum, der Michel.
Das verquickt aber, das ist, was Calvin tut. Calvin zieht auch die Wiedergeburt in die Länge und sagt, es ist ein ständiges Werden. Aber das Wort Anagenao und Palingenesia, wenn nicht so stark im Griechischen. Aber diese Begriffe, jetzt werden zwei Begriffe gebraucht für Wiedergeburt, ja? In Titus Palingenesia, glaube ich, und in Johannes Anna genau auch. Und diese Begriffe werden nicht gebraucht für das Wachstum des Christen. Nie. Sie werden nur gebraucht für das Entstehen des Christen. Dass der Christ eine Entwicklung erfährt, das wird schon gesagt. Und die Frage ist, mit welchem Begriff wird es ausgesagt, ja? Das ist eine biblische Lehre. Aber wir kommen nicht weiter, wenn wir es hier hineinstecken. Dann verquicken wir Wiedergeburt mit Wachstum. Ja? Es ist dynamisch, ja? Wir sind nicht fertige Leute. Aber die Wiedergeburt ist fertig. Wir sind Kinder Gottes, ja? Wir sind nicht werdende Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Das sagt Johannes, ja, wir sind wiedergeboren. Das ist fertig. Man wird nicht sein ganzes Leben Mensch. Man wird ein besserer Mensch. Man wächst als Mensch. Aber Mensch wird man in einer Geburt, ja. Die zwei muss man schon auseinanderhalten. Auch das Werden von Christus, ja. Er wird von der Jungfrau geboren. Und er wird unter das Gesetz gestellt in diesem Moment, in diesem Zeitpunkt. Das ist ein Punkt in seinem Leben. Durch die Zugehörigkeit zu Israel kam er, ja, was ich sagen wollte vorhin, war, dass im Griechischen dasselbe Wort gebraucht wird für Werden von der Mutter und Werden unter das Gesetz. Er wurde. In seinem stellvertretenden Tode wurde Christus das Lösegeld für alle Sklaven und in seiner Auferstehung wurde er ihre Freiheit. In seinem Sterben das Lösegeld und in seiner Auferstehung ihre Freiheit. Durch den Glauben an den Auferstandenen wird der Glaubende, was der Geglaubte ist. Der an den Sohn Glaubende ist das, was die Person ist, an die man glaubt, nämlich ein Sohn. Hebräer 2, 10 und 11. Hebräer 2, 10 und 11. Deshalb werden sie Brüder genannt. Der heiligt und die geheiligt werden, sind eins. Galater 3, 25 und 26. Söhne Gottes sind solche, die Christus angezogen haben. Nicht in der Taufe, sondern im Sohn werden. Galater 3, 25 und 26 müssen nicht missverstanden werden. Möglicherweise denkt Paulus in Galater 3 dort, in der Stelle, beim Anziehen von Christus als das Zeichen von Gottes Sohnschaft. Entschuldigung. Möglicherweise denkt Paulus beim Anziehen von Christus als das Zeichen von Gottes Sohnschaft. Das heißt, das von Christus angezogen hat, ist ein Zeichen davon, dass er Gottes Sohn ist. Möglicherweise denkt er dabei an die Toga Virilis, das heißt das Kleid, das der Römer mit Erreichung der Mannesreife tragen durfte. Bei der Huiophysia durfte der Sohn, der diese Stellung jetzt bekam in der Familie, die Toga Virilis tragen. Vielleicht muss ich noch darauf aufmerksam machen, dass die Parallele zu dieser Tradition nicht so ist, noch einmal, dass man zuerst Technon ist und später Huios wird. Das ist im Vorbild so. In dem Beispiel von Huiophysia. Aber in dem Heilsplan fallen die zwei zusammen. Man wird Huios und Technon zur gleichen Zeit. Man wird nicht erst Kind Gottes und später irgendwann einmal Huios. Mit der Wiedergeburt, sagt Paulus, kommt man direkt in diese Huios-Stellung. Durch die Wiedergeburt, dadurch, dass man Technon wird, kommt man nicht nur in die Familie Gottes irgendwie, sondern dann erreicht man dadurch, dass man den Geist hat, sofort eine Freiheitsstellung, sodass alle Christen, alle Kinder Gottes, dadurch, dass sie den Heiligen Geist haben, Römer 8, Vers 15, in dieser Stellung sind, in dieser bevorrechtigten Stellung. Römisch 3, der Zeitpunkt der Sohnesstellung. Groß A, die Umkehr. Der Zeitpunkt dieser Sohnesstellung ist also der des Gläubigwerdens an Christus. Nach den Stellen, besonders Galater 3 und so weiter. Der Zeitpunkt der Sohnesstellung ist der des Gläubigwerdens an Christus. Die Galater waren vorhin nicht Israeliten. Ja, sie waren auch hinterher. Sie waren nicht Israeliten. Als sie an Jesus Christus glaubten, wurden sie gerechtfertigt vom Fluch der Sünde und in die messianischen Vorrechte der Sohnestellung des israelitischen Volkes adoptiert. Israel erbt die messianische Verheißung. Paulus will sagen, ein Heide, ein Nicht-Israelit, ererbt dieselbe Verheißung, 3 Vers 14, damit die Verheißung Abrahams über auch die käme, die nicht von Abraham sind, durch den Glauben, über den Messias, ohne Beschneidung. Der Nicht-Israelit, der an den jüdischen Messias glaubt, er ehrt die Verheißungen, die mit diesem Messias verbunden sind. Er ehrt auch die Sohnesstellung, die Israel versprochen wurde. Paulus sagt, mit Israel war es aber nicht besser bestellt als mit den Heiden. Auch Israel bestand aus verfluchten Menschen. Galater 3, Vers 10. Verflucht ist jeder, das ist ein Wort an Israel aus Deuteronomium, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in allem, das geschrieben steht, es zu tun. Auch Israel bestand aus Verfluchten. Verfluchte, die also auch des Freispruches bedurften. Paulus sagt, es war kein Unterschied zwischen Heiden und Juden grundsätzlich. Sie waren beide verflucht, sie waren beide Sklaven, sie waren beide unmündig. Sie waren zwar im Hause geboren, das heißt die Juden, die Israeliten, sie waren aber so unfrei wie die Heiden auch. Das bringt er dadurch zum Ausdruck, dass zwischen einem Pais und einem Doulos kein Unterschied ist, was die Freiheit betrifft. Zudem war Israels Sohnesstellung vorher, vor der Messias kam, Israel war nicht nur die Sohnesstellung verheißen im Messias, Israel hatte eine Art Sohnestellung. Israel war Sohn Gottes. Aber die Sohnestellung war eine völkische, eine generative. Ein Israelit war Sohn Gottes, weil er Mitglied des Volkes war, weil er von israelitischen Eltern geboren war. Das Volk als solches war Sohn Gottes und der Einzelne war Kraft seiner Zugehörigkeit zum Volk Sohn Gottes. Aber dieses war nicht die messianische Sohnestellung. Sie war also noch nicht das, was Gott verheißen hatte. In dem Messias erreicht der Israelit eine höhere Sohnestellung, als er zuvor hatte. Eine, die ihm durch die Propheten verheißen war. Dann könnten eine Anzahl von Stellen verglichen werden. Ich gebe Ihnen mal einige. Römer 9, Vers 4. 2. Mose 4, 22 und 23. 5. Mose 14, Vers 1. Jesaja 43, Vers 6. Jeremia 31, Vers 9 und Kapitel 32, Verse 37 bis 39 und Hosea 11, Vers 1. In dem Messias erreichen nun Israeliten sowohl als Nicht-Israeliten die gleiche Stufe der Huiotesia, nämlich der Freiheit und der Vorrechte. Sohn sein in Gottes Familie ist für Paulus Herrlichkeit, denn nichts und niemand übertrifft Gott an Herrlichkeit, und sein Kind zu sein heißt, sein Bildnis zu tragen. Dieses ist aber nur über die Rechtfertigung möglich, weil man von einem Feind und Außenseiter zu einem Versöhnten und Hausgenossen wird. Vorhin Feind und Außenseiter, jetzt Versöhnter und Hausgenosse, durch die Gnade Gottes. Es wird auch dadurch möglich gemacht, dass man von Gott geboren wird, ist das andere Bild, und seinen Geist innewohnend hat, welcher der Geist seines Sohnes ist. Es wird Wert darauf gelegt, dass der Geist, den das Kind Gottes bekommt, derselbe ist, den der Sohn Gottes hatte. Römer 8, 14 bis 17 und Galater 4, 5 bis 7. Dadurch, dass man den Geist erhält, den der Sohn Gottes hatte, wird man zu dem, was er war, nämlich zu einem Sohn Gottes. Ja, Christian?
Die Frage ist, ob im Alten Testament jemals der Israelit als Sohn Gottes bezeichnet worden ist, der das Volk als ganze Jahr, der König auch, aber der einzelne Israelite nach meiner Erkenntnis ist nie als Sohn Gottes bezeichnet worden.
Die Sohnesstellung ist Israel
als
und
Volk.
Als Volk.
Nicht als Einzelne.
Nicht notwendigerweise, aber dadurch, dass er zum Volk gehört, ist er in der Familie Gottes. Ja? Einem Israeliten gehört diese Sonderstellung als Mitglied dieses Volkes. Der Einzelne hat sie Kraft seiner Zugehörigkeit zum Volk. Ja? Er ist nicht wiedergeboren, nicht so Sohn Gottes, aber er hat diese Stellung. Abstrahieren heißt wegnehmen, ja?
Ja, herausnehmen.
Wie bitte?
Wegnehmen.
Ja, aber abstrakt heißt im unsichtbaren Raum, ja, es ist abstrakt. Wie bitte?
Vergeistigen,
ja. Das heißt, dass Israel Sohn Gottes ist, ist eine reale Stellung. Ja? Das ist etwas, das Volk, der Begriff Volk ist aber etwas Abstraktes. Der einzelne Israelit ist ein Individuum. Man darf nicht trennen, die Sohnestellung, die dem Volk gehört und die Mitgliedschaft des Einzelnen. Ja? Sonst würden wir das abstrakt machen, das wäre dann ins Vage. Ja? Dann würde Sohnestellung eigentlich nicht viel bedeuten. Denn irgendwie muss es für den Einzelnen in Israel doch etwas bedeuten, dass er zum Volk gehört, verstehen Sie?
Ja, das Vater beten, das Beten zum Vater,
ja,
hat erst Jesus gelehrt. Oder hat die Israeliten im Alten Testament schon Vater gesagt?
Ja, in Jesaja. Doch der Vaterbegriff ist schon da. Aber nicht so wie im Neuen Testament und auch natürlich nicht so wie bei Jesus, das versteht sich ja.
In eine Pause machen?
Ja, ist es Zeit? Nee, noch nicht. 35, ja. Dogmatik ist ermüdend, ja. Groß B. Vollendung. Vollendung als Sohnestellung. Wie bitte? Habe ich mich getan? Der Zeitpunkt der Sohnestellung. Es gibt zwei Zeitpunkte. Der erste Zeitpunkt ist der der Umkehr, wo man Christ wird. Und der zweite Zeitpunkt ist die Vollendung. We are the seer. Die We are the seer in der Heilswende, die Sohnestellung in der Heilswende, ist nicht die letzte Sohnestellung. Das ist nur die Sohnestellung im Geiste. Das heißt, der geistige Teil wird Sohn. Der Körper ist noch Sklave. Er seufzt noch. Der ist noch dem Gesetz dieser Welt, dem äußerlichen Gesetz dieser Welt unterstellt und untersteht noch dem Gesetz der Sünde. Es steht noch eine Herrlichkeit aus, denn es gibt noch eine Gesetzlichkeit, eine Gebundenheit, von der der Christ, sei er Jude oder Heide, nicht frei ist. Römer 8, 17 bis 23. Er wird also, wenn Jesus wiederkommt, frei werden von dieser Gesetzlichkeit, weil er frei wird von diesem Körper. Der Körper wird verwandelt werden. Und dieser neue Körper ist nicht der ersten Schöpfung unterstellt, obwohl er fähig ist, in dieser Schöpfung zu leben. Johannes fasst die zwei Schritte der Sohnestellung so zusammen, in 1. Johannes 3, 1 und 2. Wir sind jetzt Gottes Kinder, aber es ist noch nicht sichtbar oder offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wir werden so sein wie er, auch wie Paulus sagt, körperlich. Es gibt also zwei Zeitpunkte, an dem man wird. Das wird, was man durch das Heil oder im Heil bestimmt wurde zu sein, nämlich in der Umkehr bzw. Wiedergeburt und in der Vollendung. Römisch 4. Die Bedeutung der Sohnesstellung für den Gläubigen. In der biblischen Linie der Verheißung bedeutet Sohnsein Segen. Der Segen, den Gott Abraham verhieß, wurde auf Isaak vererbt, dann auf Jakob und von ihm auf alle seine Söhne. Fortan war jeder Sohn Israels, sofern er im Rahmen des Bundes blieb, ein Sohn des Segens. Weil Israel unter den Völkern eine gewisse Gotteskindschaft genoss. Ähnlich verfährt Gott im neuen Bund. Epheser 1, die Verse 3 und 5. Wir sind gesegnet worden. Und das geht Hand in Hand mit unserer Sohnestellung in Vers 5. Die Sohnestellung kann als ein Heilssegen betrachtet werden, weil sie dem Gläubigen einen Reichtum von Segen bringt. Welchen Reichtum? Groß A. Sie bringt ihn in die Freiheit. Galater 3, 25 bis 27 und Kapitel 4, Vers 5. Der Zuchtmeister, das Gesetz, darf keine Ansprüche mehr stellen. Man ist frei vom Regime des Gesetzes. Christus hat das Gesetz für uns gehalten in seiner aktiven Leistung. Und unser Versagen getragen in der passiven. wir richten uns jetzt nicht mehr am Gesetz aus, sondern am Sohn und an seinem Geist. Wir sind Herren geworden, keine Sklaven mehr. Galater 4, Vers 1. Ja, Paulus sagt sogar Könige. Wir dürfen, die Gnade darf herrschen und wir dürfen herrschen über die Sünde als wie Könige. Die Sohnesstellung reimt sich nicht mit Sklaverei. Die zwei schließen einander aus. Man ist entweder Sohn oder Sklave. Daher bedeutet Sohn sein auch Befreiung von Angst. Römer 8, Vers 15. Man ist versöhnt. Vers B. Wir haben Gott zum Vater, denn er machte uns zu seinen Söhnen. Epheser 1, Vers 5. Wir dürfen, genau wie Jesus, Gott nun Vater nennen. Nicht nur, weil er unser Schöpfer ist, auch in dem Sinne war er unser Vater. Epheser 3, der Vaterschaftsgedanke liegt in dem Geschaffensein, sondern jetzt in der neuen Schöpfung als besondere Sohnesstellung habende. In diese hohe Beziehung kamen wir durch den Sohn. Galater 4, Verse 4 und 5. Groß C. Wir haben denselben Geist, den Jesus hatte. Das gehört auch zu diesem Segen. Paulus sagt in Galater 4, Vers 6, weil ihr Söhne seid. Übrigens eine interessante Stelle. Weil ihr Söhne seid, hat Gott seinen Geist gesandt. Das heißt nicht, dass der Geist, der Zeitpunkt des Kommens des Geistes zum galatischen Christen, auf das Sohnwerden folgt. Erst wird er Sohn und weil er Sohn geworden ist, bekommt er den Geist. Dieses spricht von dem Zweck des Kommens des Geistes. Das war die Absicht des Kommens des Geistes. Weil ihr Söhne werden solltet, Paulus nimmt das vorweg und sagt, weil ihr Söhne seid, kam oder ist der Geist auf euch gekommen. Der Geist kommt, um zum Sohn zu machen, und die Tatsache, dass man jetzt den Geist hat, macht einen zu einem Sohn. Der Geist ist die neue Lebensdynamik. Römer 8, Vers 2. Er ist die neue Lebensdynamik im Sohn, im Kinde Gottes. Er stellt die Verbindung her mit dem Vater. Der Sohn darf jetzt zum Vater kommen und mit ihm sprechen. Römer 8, 15 und 16 und 26 und 27. Groß D. Herrlichkeit ist ein Kennzeichen dieser Stellung. Herrlichkeit schließt ein, dass der Sohn so wie der Vater ist. Das ist die Herrlichkeit, dass man eine Beziehung hat, eine Relation zum Vater. Römer 8, 29 und 30. Groß E. Die Sohnesstellung führt in eine neue Familie hinein. Man hat eine neue Umgebung. Zunächst Jesus Christus, Römer 8, Vers 29. Dann aber den ganzen Leib Christi, 1. Korinther 12, Vers 13. Und besonders Epheser 2, 19 und 20. Sie sind in die Familie Gottes gekommen, haben eine neue Beziehung zum Mitchristen, zu dem anderen, der auch Sohn Gottes ist. all diese Themen sind ja es wert, dass man eine ganze Bibelstunde damit hält. Groß F, der Sohn Gottes, hat die Verheißung der Überwindung der Vergänglichkeit. Wer Sohn geworden ist, weiß, dass er eines Tages die Vergänglichkeit überwinden wird, oder sie wird überwunden in seinem Leben. Römer 8, 19 bis 23. Er geht ein in die Ewigkeit, in die Unvergänglichkeit, aus der Diesseitigkeit, aus der Vergänglichkeit. Groß G, Söhne sind Erben, und zwar Miterben des Sohnes Gottes, des einen unvergleichlichen Sohnes Gottes. Römer 8, Vers 17 und Galater 4, Vers 7. Übrigens, Titus 3, 5 bis 7 deuten dieses auch an, wiedergeboren und jetzt Erben, Söhne geworden, um Erben zu sein. Der Sohngedanke geht Hand in Hand mit dem Erbengedanken. H, das Vater-Sohn-Verhältnis wird hinübergetragen in die Ewigkeit. Er wird mein Sohn sein, ich werde sein Vater sein, in Ewigkeit. Offenbarung 21, Vers 7. Das war also das Thema Sohnesstellung. Vielleicht können wir gerade hier jetzt 5 Minuten vorweg Pause machen und in 5 Minuten wieder da sein. Ich pause 5 Minuten oder 10?
5 Minuten.
5 Minuten, also.